Wir haben als Gemeindeleitung ja vor einiger Zeit mal begonnen und haben gesagt, gerne, dass wir zu Beginn des Jahres als Gemeindeleitung so eine zusammenhängende geistliche Reihe machen, einen geistlichen Impuls auch für die Gemeinde mal so intern geben. Und das haben wir vor einiger Zeit mit dem Römerbrief gemacht, Überblick über den Römerbrief, und haben uns das ein bisschen unter uns aufgeteilt. Das ist sehr gut aufgenommen worden. Wir konnten das aber nicht fortsetzen, weil dann die Belastung Einzelner so hoch war, gerade im Januar, dass wir das nicht mehr hinbekommen haben. Wir warten in dieser Gemeinde ja auf zwei Dinge. Zuerst auf das Kommen unseres Herrn und das zweite darauf, dass Ingo in Rente geht. Das ist in 2 Jahren voraussichtlich der Fall. Und dann werden wir auch an dieser Stelle natürlich noch ganz neu hier Impulse auch von ihm wieder erleben. Er hat ja den Einstieg gemacht in dieses Jahr mit der Jahreslosung. Und wenn wir das jetzt auch noch nicht zusammen hinkriegen, gemeinschaftlich hinkriegen, habe gedacht, dann mache ich das jetzt einfach mal alleine, dass ich mit euch ein Buch der Bibel in diesen Tagen als Fortsetzungsreihe durchgehe, den Propheten Haggai. Der Prophet Haggai gehört zu den sogenannten kleinen Propheten. Warum kleinen Propheten? Das waren keine Propheten, die alle nicht größer waren als 1,60, sondern kleine Propheten nennt man sie, weil sie von ihrem Umfang her eben deutlich kleiner sind als die 4 großen Propheten. Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel. Das sind die 4 großen Propheten. Und die anderen prophetischen Bücher des Alten Testamentes, die danach kommen, die nennt man die kleinen Propheten. Wie viele kleine Propheten gibt es im Alten Testament? 12. 12. Das ist schon wieder ein Punkt, da breche ich gleich wieder in Begeisterung aus. Das ist wieder so ein Beleg dieser inneren Gott- und geistgewirkten Architektur der Bibel. Das ist eben Wort Gottes, inspiriert durch seinen Heiligen Geist bis in den Aufbau hinein. Es gibt 12 kleine Propheten und das erinnert eben an die 12 Stämme Israels. Das findet sich hier wieder. Die kleinen Propheten sind also vom Umfang her klein, aber inhaltlich sind sie ganz stark. Wie so oft im Leben klein, aber oho. Und trotzdem kommen die sogenannten kleinen Propheten in der Verkündigung eher selten vor. Das liegt vor allem auch daran, dass sie für den schlichten Bibelleser oft irgendwie so im luftleeren Raum hängen, weil uns ihr historischer Standort unbekannt ist und uns deshalb auch ihre inhaltlichen Bezüge unklar bleiben. Irgendwie hängen die im luftleeren Raum, wir können sie nicht so greifen, können sie deshalb oft auch nicht so verstehen und so in unser Leben hinein übersetzen, und deshalb sind sie oft unbekannt, diese 12 kleinen Propheten Hosea bis zum Ende des Alten Testamentes. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns auch so ein bisschen um die Einordnung, die historische Einordnung der kleinen Propheten immer Gedanken machen, um sie einfach ein bisschen konkreter für uns auch packen zu können. Und wir wollen uns auch dem Propheten Haggai deshalb in 3 Schritten nähern in diesen Tagen. Erstens die historische Situation des Haggai, zweitens die Person des Haggai und dann natürlich das Entscheidende, die Botschaft des Haggai. Wir machen es also so ein bisschen wie beim Orangeessen. Ja, erst die Schale entfernen. Die Schale ist wichtig bei einer Frucht. Die Schale hält die Frucht zusammen, gibt der Frucht Form und schützt die Frucht. Also die Schale hat eine Bedeutung. Aber wir entfernen sie, sie ist nicht essbar, und dann haben wir die Orange, die Frucht, und die zerteilen wir dann in viele kleine Stücke mundgerecht. So wollen wir das jetzt auch mit dem Propheten Haggai machen. Wir gehen jetzt also an die Schale als allererstes ran und wollen uns also über die Vorgeschichte, die historische Situation, den Hintergrund dieses Propheten Haggai etwas orientieren, damit wir seine Botschaft auch besser einordnen und verstehen können. Haggai gehört mit dem zeitgleich wirkenden Sacharja und dem circa 90 Jahre später wirkenden Maleachi zu den drei sogenannten nachexilischen Propheten. So genannt, weil ihr Dienst am Volk Israel in die Zeit nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil fällt. Das Buch Haggai führt uns in das Jahr 520 vor Christus. Und an dieser Stelle ein Hinweis, ich habe hinten ein beidseitig bedrucktes Skript am Eingang ausgelegt. Da habt ihr eine Übersicht über die Chronologie und über ein paar Gliederungsschwerpunkte des Propheten Haggai. Das macht sich gut, denn sonst könnt ihr das wahrscheinlich hier alleine vom Mündlichen her nicht immer nachvollziehen. Also, ich hoffe, ihr habt euch das alle genommen. Und die, die da im Vorhof sitzen, hätten also jetzt noch die Möglichkeit, sich da an der Stelle zu bedienen. Also, das Buch Haggai führt uns ins Jahr 520 vor Christus. Und Haggai und Zacharja haben zeitgleich gewirkt und deshalb ist die historische Situation bei beiden auch dieselbe. Was ist denn da nun die historische Situation des Propheten Haggai? Im Jahr 722 vor Christus wurde das Nordreich Israel in die assyrische Gefangenschaft geführt und ging damit als staatliche Einheit unter. Es gab nur noch das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Im Jahr 605 vor Christus betritt dann der babylonische König Nebukadnezar die Weltbühne und begründet das babylonische Weltreich. Er besiegt auch das Südreich Juda und deportiert die Söhne der jüdischen Elite nach Babel. 605 vor Christus und unter ihnen auch Daniel. Bei dieser ersten Deportation nach Babel im Jahr 605 vor Christus bleiben aber Jerusalem und der Tempel unversehrt. Im Jahr 597 vor Christus wird Juda dann nach einer Rebellion erneut von Nebukadnezar besiegt. Diesmal werden 10.000 Gefangene nach Babel deportiert, unter ihnen der Prophet Hesekiel. Also erste Deportation, Daniel. Zweite Deportation, Hesekiel. Da tauchen jetzt also schon die großen Propheten auf mit ihrer Geschichte. Aber auch diesmal bleiben Stadt und Tempel unversehrt. Im Jahr 586 vor Christus, schaut in euer Skript, da könnt ihr es nachvollziehen, erobert Nebukadnezar in einem dritten Feldzug nach einer erneuten Rebellion und langer Belagerung die Stadt Jerusalem. Und diesmal reicht es ihm. Er zerstört Jerusalem, reißt ihre Mauern vollständig nieder und zerstört auch den Tempel, die geistliche Mitte des Volkes. Der Prophet Jeremia, der Dritte, der Prophet Jeremia hat genau dieses Gericht Gottes während seines 40-jährigen Dienstes in Juda immer wieder im Namen Gottes angekündigt, aber keinen Glauben gefunden. Stattdessen ist er dann unter schlimmsten Bedingungen ins Gefängnis geworfen worden. Und jetzt muss dieser Jeremia, der sein Volk liebt, der Jerusalem liebt, der den Tempel liebt und der 40 Jahre als Prophet kein Gehör gefunden hat, jetzt muss dieser Jeremia mitten in Jerusalem miterleben, wie die Stadt fällt, zerstört wird und wie der Tempel zerstört wird. Und wir sehen das ganz ergreifend in seinen Klageliedern, wie er das verarbeitet und diese Klage vor Gott formuliert. Aber Jeremia hat von Gott auch ein prophetisches Wort der Hoffnung bekommen. Gott wird die babylonische Gefangenschaft seines Volkes auf die Dauer von 70 Jahren begrenzen. Ja, es war ein Gericht Gottes, angekündigt wegen der Sünde und Schuld des Volkes. Deshalb liegt Jerusalem in Trümmern, deshalb liegt der Tempel in Trümmern, deshalb wurden die Juden weggeführt nach Babel aus ihrem von Gott verheißenen Land. Gericht Gottes, jawohl. Aber es ist so wunderbar, dass dieser Jeremia, der dieses Gericht verkündigen musste, von Gott eben auch ein Wort der Hoffnung mitbekommt. Diese babylonische Gefangenschaft des Volkes Gottes ist nicht unbegrenzt, sondern Gott begrenzt deren Dauer auf 70 Jahre. Wir lesen das in Jeremia 25, Vers 11. Dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden. Und diese Nationen werden dem König von Babel dienen. 70 Jahre lang. Und dann bekommt Jeremia das noch ein zweites Mal von Gott als Botschaft, die er zu verkündigen hat. Kapitel 29, Vers 10 des Jeremia-Buches. Denn so spricht der Herr. Erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort ins verheißene Land zurückzubringen, an euch erfüllen. Ja, das ist die erste Haltestelle, an der wir kurz verweilen. So ist Gott. Auch im Gericht ist er ein Gott des Maßes. So nennt ihn Paulus ja auch mal im 2. Korintherbrief. Er ist der Gott des Maßes, der eben auch dem Gericht sein Maß setzt. Hier sind es 70 Jahre. Gott verknüpft sein Gerichtswort, also mit seinem Heilswort. Bei Gott gehören Gericht und Heil immer zusammen. Das ist eine ganz wichtige Grunderkenntnis, die wir aus der Bibel, aus allem Gerichts- und Heilshandeln Gottes lernen können. Bei Gott gehören Gericht und Heil immer zusammen. Es gibt nie nur das eine ohne das andere. Golgatha ist sozusagen die verdichtete Zusammenfassung dieses Grundsatzes. Hier auf Golgatha wird das Gericht geübt über die Sünde und Schuld des ganzen Kosmos. Und hier wird die Grundlage für das Heil und die Errettung der ganzen Schöpfung gesägt. Beides gehört bei Gott immer zusammen. Gericht und Heil. Das haben die Väter mal so formuliert. Bei Gott gibt es kein Heil ohne Gericht, aber auch kein Gericht ohne Heil. Das war damals so, das ist heute so. Und das ist auch in den kommenden Gerichten Gottes so. Und das finde ich etwas ganz Elementares in der Frage der Gotteserkenntnis, des Gottesbildes und wie wir die Bibel verstehen, wie wir das Handeln Gottes verstehen. Da gibt es so, so viele Fragen, wo wir oft davor stehen und denken, das kriege ich in meinen Kopf nicht rein. Die Erwählungsfrage alleine nur. So viele Dinge, wo wir da den Eindruck haben, ja, wie macht Gott das? Warum nur so und warum nur ein Teil und. Und wenn wir das begreifen, dass bei Gott Gericht und Heil immer zusammengehören, dass wir ihn nie verniedlichen dürfen, dass er ein heiliger Gott ist, ein verzehrendes Feuer und dass seine Gerichte ernst zu nehmen sind, dass wir diesen Gott des Gerichts nicht unterschlagen dürfen, ihn ernst nehmen müssen, auch in den Zeiten, in denen wir heute leben. Es ist Gott und nicht irgendwas anderes. Aber immer wieder auch das andere, nicht zu verfallen in diese Linie, die dann nur Gott als diesen Rache und diesen Gerichtsgott sieht und da gibt's keine Hoffnung und nur noch das Gericht. Nein, immer verknüpft Gott sein Gerichtswort mit seinem Heilswort. Gericht und Heil gehören bei ihm immer zusammen. Ganz, ganz wichtige Zentralerkenntnis des Gottesbildes der Bibel und des gesamten Heilshandelns Gottes. Und jetzt finde ich es so spannend, dass diese prophetischen Verheißungsworte von dieser Begrenzung der babylonischen Gefangenschaft des Volkes Gottes auf 70 Jahre, dass diese prophetischen Verheißungsworte aus dem Buch Jeremia schon dem Propheten Daniel vorgelegen haben, der bei der ersten Deportation schon nach Babel gebracht worden ist. Und der hat da, auf welchen Wegen auch immer, dieses Buch des Propheten Jeremia, was damals ja schon fertiggestellt worden ist, hat das übermittelt bekommen. Und der hat das in Babylon gehabt und gelesen. Wenn wir unsere Bibel aufschlagen, wenn wir den Propheten Jeremia lesen, dann hat das 2000 Jahre früher schon der Prophet Daniel auch gemacht. Das finde ich unglaublich spannend. Und da lesen wir jetzt in Daniel 9, 1 bis 3. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, vom Geschlecht der Meder, die über das Reich der Chaldäer König geworden war. Im ersten Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich, Daniel, in den Bücherrollen, damals waren das noch Rollen, auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war. Das nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahingehen soll. Also ein Prophet liest bei dem anderen Propheten, was Gott dem anderen geoffenbart hat. Und jetzt stellt er das fest. Und wir lesen Vers 3, und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn hin, um ihn im Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Also Daniel hat seinerseits in den Buchrollen des Propheten Jeremia gelesen. Aber erst bei der Änderung der politischen Situation im Jahr 539 vor Christus, als das babylonische Weltreich abgelöst wird durch das persische Weltreich. In diesem Moment größter Verwerfungen, Umwälzungen, weltpolitischer Erschütterungen. In diesem Moment lesen wir, achtete er auf diese Zusage Gottes über die Begrenzung des babylonischen Exils auf 70 Jahre. Also für manche Entdeckungen im Wort Gottes muss die Zeit erst reif sein. So heißt es auch in Daniel 12 von dem, was dem Propheten Daniel seinerseits geoffenbart wurde, dass auch sein Buch viele im Laufe der Zeit durchforschen werden und die Erkenntnis wird sich mehren. Also, für manche Entdeckungen im Wort Gottes muss die Zeit erst reif sein. Und damals in diesen Verwerfungen der Zeit, wo das eine Weltreich unterging, das nächste stand, in diesem Moment bekam dieses Wort für Daniel mit einmal einen Offenbarungscharakter. Er achtete darauf. Und Leute, wir leben auch in Zeiten größter Verwerfungen heute. Und wir haben dieses Wort Gottes schon seit langem. Und jetzt ist es Zeit, dass wir auf diese prophetischen Aussagen des Wortes Gottes anfangen zu achten, aufzuwachen, ernst zu nehmen und zu sehen, was sagt uns Gott eigentlich darüber, wie diese Zeit hinein vor seinem Wiederkommen, wie die sein wird, was da ablaufen wird. Wir müssen uns gründen, orientieren im Wort Gottes. Und ich finde es nun ganz spannend, was diese Entdeckung des Propheten Daniel von den 70 Jahren bei Jeremia, was die Entdeckung dieser prophetisch-göttlichen Zusage in Daniel bewirkt. Wir lesen als erstes in Daniel 9, Vers 3, er richtete sein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin. Er richtete sein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin. Das prophetische Wort bewirkte in ihm also eine fokussierte Ausrichtung auf den Herrn. Wie ist das mit den Verwerfungen unserer Tage? Wie ist das mit uns in unserem Leben? In dem, was hier jetzt in unserem Land und auf dieser Welt seit fast 2 Jahren abgeht. Was bewirkt das in uns? Was macht das mit uns? Laufen wir durcheinander wie aufgeregte Hühner, wie es die Welt eben auch tut? Oder wissen wir, wo wir hinzuschauen haben? Es gibt die einen, die haben eine Heidenangst, schon allein das Wort lässt tief blicken. Heidenangst. Die haben eine Heidenangst davor, sich an Corona anzustecken und da zu sterben. Es gibt andere, die haben eine Heidenangst,
vor der Impfung.
Und ich verstehe das eine genauso wenig wie das andere. Ja, in beidem liegen Gefahren. In beidem liegen Gefahren. Jawohl, das ist beides nicht harmlos. Und ja, wir als Christen können krank werden. Wir können an Corona erkranken. Wir können sogar an Corona versterben. Stellt euch vor, Christen können an Corona sterben. Ja, das geht. Das lässt Gott zu. Wir können auch an Krebs sterben oder am Autounfall. Wir sind Teil dieser Schöpfung. Wir sind dem nicht entnommen. Und wir haben nirgends eine Verheißung, dass wir da von Gott vor allem bewahrt werden. Obwohl ich an dieser Stelle mal sagen muss, was haben wir in diesen fast 2 Jahren hier für Bewahrung erlebt? Gott, können wir gar nicht aufhören zu danken, was wir hier für Bewahrung erlebt haben. Aber einen Anspruch darauf haben wir nicht. Ja. Aber Leute, das war doch schon immer so. Wir wissen doch, dass wir sterblich sind. Und an irgendetwas wird Gott dem Leben von jedem Einzelnen von uns ein Ende setzen. Und Paulus sagt, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Sei es, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Römer 14 auch wieder. Das muss doch eine Gelassenheit, eine Ruhe, eine Klarheit, eine Festigkeit, dieses Auge im Sturm in uns bewirken. Jawohl. Wir richten unsere Augen nicht immer auf die neuesten Katastrophenmeldungen in den Medien. Wir richten unsere Augen nicht auf die neuesten YouTube-Videos. Wir müllen uns da nicht voll, sondern wir richten unser Gesicht, unser Angesicht auf den Herrn. Das ist es. Was macht das mit uns? Was bewirkt das in uns? Bei Daniel lesen wir, er richtete sein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin. Und dann weiß man eben, wir sind geborgen in ihm. Egal, ob es um Coronavirus, um Impfung oder um Krebs oder um was es auch immer geht. Die Dinge machen uns Angst. Ja, mir auch. Mir auch. Und dann richten wir den Blick auf den Herrn. Und er steht da und sagt, nicht ein Sperling fällt vom Himmel, tot auf die Erde, ohne den Willen eures Vaters im Himmel. An euch aber sind sogar die Haare eures Hauptes, alle gezählt. Und nicht ein Haar fällt von eurem Haupt, ohne den Willen eures Vaters. Das ist ein Wort, was für Chemotherapie nochmal eine ganz andere Bedeutung gewinnt. Versteht ihr? Das ist die Verheißung unseres Gottes. Leute, da muss ich mich nicht vor Angst verkriechen. Das ist die Verheißung, in der wir leben. Es kann auch Ruhe. Gelassenheit, das ist das Zeugnis, was von der Gemeinde ausgehen sollte. Wir sind geborgen in ihm. Unser Leben liegt in seiner Hand, nicht in der Hand von irgendetwas anderem. Und ich sterbe immer, immer, immer nur am Willen Gottes und nie an irgendetwas anderem. Da brauchen wir keine Heidenangst haben, weder vor dem einen noch vor dem anderen. Wisst ihr, ich bin vorhin vorbeigefahren und es ist mir wieder aufgefallen, da stand groß dran, Corona-Testzentrum. Wir sind umgeben von Testzentren. Wisst ihr, die gesamte Corona-Phase ist ein einziges großes Testzentrum für die Gemeinde Gottes. Da wird unser Glaube getestet. Und da zeigt sich, von welcher Beschaffenheit dieser Glaube ist. Also Chemie war ich immer eine Niete. Aber an eine Sache erinnere ich mich. Da war so ein Reagenzglas mit einer Flüssigkeit. Und dann hat der Chemielehrer ein Tropfen von einer anderen Flüssigkeit, einem sogenannten Indikator, einem Stoff, der anzeigt, was für eine Flüssigkeit in dieser Röhre ist, ein Tropfen reingemacht. Und dann hat mit einmal diese Flüssigkeit angefangen, sich zu verfärben. Grün, blau, lila, keine Ahnung. Wisst ihr, so ist das Coronavirus und alles, was wir in dieser Corona-Zeit erleben, das ist so ein Indikator. Da kommt in das Reagenzglas unseres Glaubens, wird ein so ein Tropfen, fällt da rein. Jetzt frage ich euch, wie verfärbt sich euer Glaube? Bei den einen wird es grün, bei den anderen rot, bei den nächsten lila. Es wird nur das offenbar, was vorher schon war. Sind wir dankbar. Aber nehmen wir das bewusst zur Kenntnis, dass das ein Testzentrum ist, in dem wir hier und heute leben. Und zwar für unseren Glauben. Und dass wir ganz neu den Herrn suchen und nicht irgendwelche Medien aus irgendwelchen Quellen, sei es zur Linken oder zur Rechten. Also, das ist das Erste, was bei Daniel passiert, als er merkt, wie in seiner Umwelt, in der Weltpolitik mit einmal alles wankt und fällt und sich verändert. Er richtet sein Gesicht zu Gott, dem Herrn hin. Dann lesen wir, er sucht Gott mit Gebet und Flehen. Das prophetische Wort trieb ihn also ins intensive Gebet. Und da frage ich mich auch, sitzen wir nur vor den Computern und lesen und was hier wieder und da wieder für Meldungen kommen? Oder gehen wir auf unsere Knie und beten wir? Auch als Gemeinde zusammen, wenn ihr euch trefft, betet zusammen. Das ist das, was bei Daniel ausgelöst wird. Er suchte Gott mit Gebet und Flehen. Und dann lesen wir als Drittes, er begann zu fasten. Das prophetische Wort trieb ihn also in die Konzentration auf Gott durch den Verzicht auf weltliche Genüsse und Ablenkungen. Er begann zu fasten. Ich möchte hier mal das Stichwort Medienfasten einfach nur mal in den Raum werfen. Täte uns das nicht gut, mal von den Medien etwas zu fasten? Vielleicht würden wir uns dadurch auch so manche Unruhe ersparen. Medienfasten. Er begann zu fasten. Dann lesen wir weiter, das prophetische Wort führt ihn in die Buße. Er bekennt seine persönliche Sünde und stellvertretend auch die Sünde seines Volkes. Ja, wie ist das bei uns? Lesen wir mit solcher Entdeckungsfreude im prophetischen Wort der Bibel? Bewirken die noch viel größeren prophetischen Zusagen und Perspektiven, die uns als Gemeinde geschenkt sind, auch in uns solche existenzielle Betroffenheit, Freude, Trost, Heiligung, Buße, Ausrichtung? Ist das prophetische Wort für uns nur eine Sache des Kopfes oder eine Sache des Herzens? Hier bei Daniel sehen wir, wo wir mit dem Offenbarten recht umgehen, führt dies zu weiterer Offenbarung. Hier bei Daniel wird aus der Offenbarung von den 70 Jahren, die er aufgreift, mit einmal die ihm weiter geschenkte Offenbarung über die 70 Jahrwochen, Daniel 9,24, dem prophetischen Hintergrund, der für uns alle hier und heute von so hoher Relevanz ist, mit diesen letzten großen 7 Jahren endzeitlicher Entwicklung. Also, das führt dann in weitere tiefe Offenbarung, wenn wir mit dem, was Gott uns offenbart, auch in der rechten Weise umgehen und es nicht nur auf die intellektuelle Ebene beschränken. Spannend, Gott kündigt durch seine Propheten aber nicht nur den zeitlichen Horizont an, diese 70-Jahr-Begrenzung, sondern Gott nennt durch seine Propheten sogar die Person und den Namen des künftigen Königs, durch den Gott die Gefangenschaft seines Volkes wenden wird. Wir finden diese prophetische Ankündigung bei Jesaja. Und bitte, Jesaja hat gewirkt von circa 740 bis 680 vor Christus. Also mindestens 150 Jahre vor dem, was dann hier weltgeschichtlich passiert, hat Gott durch Jesaja bereits das gesagt, was ich euch jetzt vorlese. Jesaja 44, 24. So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich vom Mutterleib an gebildet hat. Das ist der Gott, der auch uns gebildet hat. Ich, der Herr, bin es, der alles wirkt. Und dann wird hier in Jesaja 44, Abvers 24 alles Mögliche beschrieben in der Natur und in der Geschichte. Ganz spannender Text, lest das mal in Ruhe, Jesaja 44, Ab 24. Ich, der Herr, bin es, der alles wirkt. Überschrift. Und dann kommen die Beispiele aus Natur und Geschichte. Und dann in Vers 28. Der von Kyros spricht, mein Hirte, er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut und der Grundstein des Tempels werde gelegt. Und dann lesen wir weiter in Jesaja 45, die Verse 1 bis 7. Und bitte, das alles 150 Jahre circa, bevor dieser Herrscher Kyros überhaupt die Bühne dieser Welt betritt, 150 Jahre früher circa. Jesaja 45,1. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner Rechten ergriffen habe, um Nationen vor ihm zu unterwerfen, und die Hüften der Könige entgürte ich, ich mache sie schwach, machtlos, waffenlos, um Türen vor ihm zu öffnen, und Tore bleiben ihm nicht verschlossen. Da gibt Gott 150 Jahre vorher, bevor der Kyros überhaupt geboren wird, diesem persischen König bereits eine Verheißung, dass er ihm Macht und Erfolg verleihen wird. Wir lesen dann weiter in Jesaja 45 ab Vers 4, warum Gott das tut. Wegen meines Knechtes Jakob und Israel, meines Auserwählten, habe ich dich, Kyros, bei deinem Namen gerufen. Ich gebe dir einen Ehrennamen, ohne dass du mich gekannt hast. Ich bin der Herr und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich gürte dich, ohne dass du mich erkannt hast. Damit man erkennt vom Aufgang der Sonne und von ihrem Untergang her, dass es außer mir gar keinen gibt. Ich bin der Herr und sonst keiner. Der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, den Frieden wirke und das Unheil schaffe, also der Gott, der im Heil und im Gericht gleichermaßen wirkt. Ich, der Herr, bin es, der das alles wirkt. Mit diesem Gott haben wir es zu tun, mit nichts anderem. Wir lernen ja etwas von Gottes Handeln in der Geschichte. Ohne dass Kyros Gott erkannt hätte, macht Gott ihn dennoch zum Werkzeug seines Heils an seinem Volk Israel. Und diese Auswahl Gottes sagt hier überhaupt nichts über die geistliche Qualität von Kyros aus. Warum wird er erwählt? Wegen Israel. Wegen Israel wird Kyros von Gott in diese zentrale Machtstelle berufen. Und auf diesem Hintergrund müssen wir auch die Berufung von weltlichen Machthabern in unseren Tagen sehen. Da geht es nicht darum, dass das immer ethisch, moralisch oder sonst wie integre Persönlichkeiten sein müssen. Gott gebraucht Menschen und setzt Menschen ein in hohe Machtpositionen, die ethisch, moralisch massivst unter dem Gericht stehen und die er doch einbindet in seine großen Pläne mit dieser Welt. Wir lesen es, Gott setzt Könige ab und setzt Könige ein. Wir lesen in Römer 13, es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Er ist der Gott der Geschichte. Und jeder Regent, der von ihm eingesetzt wird, der hat irgendein Mandat von Gott her. Das muss nicht immer uns angenehm sein, das muss nicht ethisch gut sein. Und trotzdem muss es Gott dienen in der Verwirklichung seiner Pläne. Darum auch politisch. Ich habe überhaupt keine Veranlassung, heute auf die Straßen zu gehen, gegen alles anzukämpfen. Jesus sagt, das alles muss geschehen. Es muss geschehen. Es ist notwendiges Durchgangsstadium seines Kommens und der Aufrichtung seines Reiches. Es muss geschehen. Gott hat seinen Plan und er beruft sich Leute, auch in unserer Jugend. Sind wir da getrost und ruhig und wissen, Gott ist der Herr der Geschichte. Und es kommt genau so, wie Jesaja und Jeremia es prophezeit haben im Jahr 539 vor Christus. Fällt das babylonische Reich an den persischen König Kyros der Große. Und jetzt gleich zu Beginn seiner Herrschaft, bereits im Jahr 538, schaut in euer Skript, erlässt er ein Dekret, in dem er den Juden die Rückkehr nach Jerusalem und den Wiederaufbau des Tempels gestattet. Lest im Buch Esra, Kapitel 1, 2 bis 4, da lest ihr das, wie überhaupt das Buch Esra sozusagen den geschichtlichen Hintergrund uns gibt für das, was in den prophetischen Büchern Haggai und Sacharja dann berichtet wird. Esra. Im Jahr 537, 536 vor Christus kommt es zur ersten Rückführung unter der Führung des Statthalters Serubabel und des Hohenpriesters Jeschua. Nach Abraham und nach Mose führt Serubabel damit den dritten großen Auszug des Glaubens in der Geschichte Israels an. Da hört sich das ganz Spannendes und was Irritierendes. Trotz der jetzt für alle Juden bestehenden Möglichkeit, heimzugehen nach Israel, macht sich nur eine kleine Minderheit von ungefähr 50.000 Juden tatsächlich auf den Heimweg. Wir lesen das im Buch Esra, Kapitel 2. Unter diesen 50.000, die jetzt aber heimgehen, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, unter ihnen der Prophet Sacharja und wahrscheinlich auch der Prophet Haggai. Das wird aber nicht ausdrücklich gesagt. Doch viele Angehörige des Volkes Gottes haben sich inzwischen mit dem Leben in der Fremde arrangiert. Sie haben sich eine Existenz aufgebaut, Wohlstand erworben und ziehen die Bequemlichkeit des Exils dem ungewissen Leben in der Heimat Israel vor. Da liegt ja alles in Schutt und Asche, in Trümmern. Und hier, so schön und gemütlich, hier habe ich doch alles. Was soll ich denn in das weiße Land ziehen? Die Parallelen zu heute liegen auf der Hand. Bis heute leben nur circa die Hälfte aller Juden in Israel. Die andere Hälfte lebt ganz woanders auf der Welt, vor allem in den USA. Auch da in gut situiertem Umfeld. Und deshalb spricht Gott in Jeremia 16, 15 bis 16, das wohlsehend und wissend. Siehe, ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Das ist mal göttliches Fakt. Siehe, ich will zu vielen Fischern senden, spricht der Herr, die sollen sie fischen. Und danach will ich zu vielen Jägern senden, die sollen sie jagen. Von jedem Berg und von jedem Hügel und aus den Felsenklüften. Also, wie bringt Gott sein Volk zurück? Durch Fischer und durch Jäger. Bis heute gebraucht Gott Fischer und Jäger, um sein Volk aus der Zerstreuung in das verheißene Land zurückzubringen. Denn nach der babylonischen Gefangenschaft und dem Leben im verheißenen Land kam dann ja nochmal die Zerstreuung durch und unter den Römern. Das ist die Situation, in deren Auswirkungen wir bis heute leben. Durch Fischer und durch Jäger. Bei den Fischern kann man an Zionisten wie Theodor Herzl denken. Bei den Jägern an die Judenpogrome aller Zeiten bis hin zum Holocaust im Dritten Reich. Und damit hören die Judenverfolgungen ja nicht auf. Letztlich ist der historisch weltweite Antisemitismus bis heute eine Heimsuchung Gottes, um sein Volk aus der Scheinsicherheit der Fremde aufzuwecken und nach Hause, nach Israel zu bringen. Als diese ganzen Anschläge in Frankreich vor einigen Jahren waren, da schnellte die Einwanderungsquote der Juden aus Frankreich hoch. Die meisten Juden, die nach Israel einwanderten, kamen dann plötzlich aus Frankreich. Weil dort mit einmal diese Anschläge und die Gefahr entstanden sind. Also bis heute setzt Gott die Fischer, die Werbenden und die Jäger, die Jagenden ein, um sein Volk heimzubringen. Gott ist der Gott der Geschichte. Und nichts anderes gilt für die Gemeinde des neuen Bundes. Auch wir haben es uns in der Fremde dieser Welt. Und das sagt die Bibel doch ganz klar. Wir sind hier nicht zu Hause. Wir sind hier Fremdlinge in dieser Welt. Und auch wir haben es uns in der Fremde dieser Welt oft recht gemütlich gemacht und vergessen, wo unsere eigentliche Heimat ist. Und deshalb sind auch für uns Trübsale und Verfolgungen, auch die Situation, die wir aktuell erleben, solche Heimsuchungen Gottes. Heimsuchungen Gottes. Um uns wieder aufzuwecken und daran zu erinnern, wohin wir eigentlich unterwegs sind und wo wir eigentlich zu Hause sind. Deshalb erinnert uns Paulus in Philipper 3, Vers 20, denn unser Bürgerrecht, hier steht im Griechischen politeuma, Da hören wir das Wort Politik raus. Denn unser Bürgerrecht, unsere Politeuma, ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Unsere Politeuma, unsere Politik, unser Bürgerrecht, man könnte übersetzen, das politische System und Gemeinwesen, zu dem wir gehören, ist im Himmel. Wir sollten nie vergessen, wo wir hingehören und wohin wir unterwegs sind. Dann werden wir uns nicht in den Dingen dieser Welt verlieren. Und dann können wir in aller Aufregung unserer Tage ruhig bleiben und hellwach den Auftrag wahrnehmen, den wir als Gemeinde Christi eigentlich haben. Nämlich das Evangelium, Christus zu bezeugen. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Es kann sein, dass einzelne Christen in politische Positionen hineingeführt werden, so wie auch einzelne Christen Richter werden, Polizisten, Ärzte und. Klempner, Automechaniker, alles. Ja, so kann man auch einzeln, individuell in politische Arbeit hineingeführt werden. Das ist keine Sünde. Aber der Auftrag der Gemeinde insgesamt, der orientiert sich an diesem Wort, unsere Politeuma ist in den Himmeln. Da ist unsere Heimat, unser Gemeinwesen, zu dem wir eigentlich gehören. Und unser Auftrag ist hier geistlich, das Evangelium von Jesus zu bezeugen. Von den Juden damals hat nur noch eine Minderheit von 50.000 gewusst, wo ihre Heimat war. Und auch die Konsequenzen aus diesem Wissen gezogen. Ich habe einige Male schon mit Christen gesprochen, die sagen, ach, angesichts der Dinge, die sich hier überall entwickeln, ich wandere aus. Dann schmunzle ich so und denke, ja, wir wandern alle aus. Aber wohin willst denn du auswandern? Wo sollte dich denn das nicht einholen, was hier an antichristlichem System über diese Welt geht? Meinst du, irgendwo findest du noch die Insel der Glückseligkeit? Wo ist unsere Heimat? Wohin werden wir auswandern, wenn der Herr kommt und in der Entrückung seine Gemeinde holt? In die himmlische Heimat. Leute, ihr könnt ganz beruhigt bleiben. Diese Auswanderung, die ist es, um die es geistlich geht. Mit 50.000 fängt Gott neu an. Und diese 50.000 kriegen als zentralen Auftrag mit auf den Weg, baut als allererstes den Tempel in Jerusalem wieder auf. Um den geht's. Und das wird uns jetzt in der Folgezeit bei dem Propheten Haggai immer begleiten. Damals war es der Tempel. Heute ist es das geistliche Haus Gottes, die Gemeinde. Das ist die Übertragungsschnittstelle. Und an der werden wir immer wieder dazu finden, von dem Tempelbau damals auf den Bau der Gemeinde heute im Vergleich zu schauen. Also, was sollten die als allererstes machen? Den Tempel bauen. Das war ihr Auftrag. Und im zweiten Jahr nach der Rückkehr, 536, 535, wird auch gleich der Grundstein für den Tempel gelegt. Wir lesen das in Esra 3, 8 bis 13, Esra 5, Vers 16, wie das da alles losgeht. Bis dahin ist alles auf einem guten Weg. Doch dann kommt ein Angebot. Fast hätte ich gesagt, dass sie nicht ablehnen hätten können sollen. Ein Angebot der dort ebenfalls lebenden Samariter. Sie wollen zusammen mit dem Volk Gottes am Tempel bauen. Esra 4, Vers 1 lesen wir das. Die Samariter sind ein aus den Resten Israels, des Nordreiches, das weggeführt wurde, und den neu angesiedelten Völkern entstandenes Mischvolk. Mit einer, und das ist entscheidend, Mischreligion. Die Samariter hatten eine Mischreligion. Jüdische Elemente, ja, und dann auch das und dieses und anderes. Und deshalb lehnt Juda dieses Angebot. Wir helfen euch, wir machen mit, wir wollen das zusammen mit euch machen. Oh, wir haben hier gute Handwerker, wir haben finanzielle Ressourcen. Kommt, wir machen das zusammen. Nein, Juda lehnt dieses Angebot ab. Wir lesen in Esra 4, Vers 3. Ihr habt nichts mit uns zu tun, bei dem Auftrag, unserem Gott ein Haus zu bauen, sondern wir allein, wir werden dem Herrn, dem Gott Israels, bauen. Und diese Entscheidung erinnert neutestamentlich an das Pauluswort in 2. Korinther 6, Vers 14. Seid nicht in einem ungleichen Joch zusammengejocht mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Was hat Christus mit Satan zu tun? Und die Antwort ist immer dieselbe. Nichts. Das gehört nicht zusammen, unter ein Joch zusammengespannt, vor einen Flug. Nein. Und was persönlich oft wichtig wird bei der Frage der Partnerwahl, wen heirate ich? Was dafür von solcher Bedeutung ist, dass wir uns in dieser entscheidenden Frage nicht darauf einlassen, mit einmal ungleich zusammengejocht zu sein, sondern klare Linie auch hier zu halten in unserem Leben. Viele sind daran gescheitert. Was auf dieser persönlichen Ebene oft ein sehr wichtiges Wort ist. Das gilt aber auch auf der Ebene der Gemeinde. Und das Volk Gottes hier widersteht der Versuchung, beim Bau des Tempels mit Menschen in einem Joch zu ziehen, die nicht zum Volk Gottes gehören. Und das ist ein wegweisendes Wort für uns heute. Stichworte, Ökumene, interreligiöser Dialog, interreligiöses Gebetstreffen und aktuell die Strategie der kulturellen Durchdringung der Emerging Church, die wie eine Welle durch die Gemeinden geht. Nein, nicht ungleich zusammengejocht. Und dann lesen wir aber auch, wohin das führt, Esra 4, 4 bis 5. Da machte das Volk des Landes die Hände des Volkes Juda schlaff und schreckte sie vom Bauen ab. Durch die Ablehnung des Glaubens und Wirkens, gemeinsam am Tempel zu arbeiten, wird aus dem freundlichen Angebot der Samariter offene Feindschaft. Und äußerer Druck und innere Niedergeschlagenheit bringen die Bautätigkeit jetzt ganz schnell zum Erliegen. Die sind so frustriert über die entstehenden, sie hören auf. Und der Tempel, wo sie gerade losgelegt haben, der hat jetzt, diese Baustelle hat 15 Jahre Stillstand. 15 Jahre passiert an dieser Baustelle Tempel nichts mehr. Und wir müssen aufpassen, auch Corona-Zeiten dürfen niemals dazu führen, dass wir unsere Bautätigkeit am Haus Gottes einstellen. Ich bin dankbar, dass der Herr uns diesen Raum weiter so ermöglicht hat. Hier 15 Jahre nichts. Jeder kümmert sich nur noch um sein eigenes Leben, baut an seinem eigenen Häuschen und der Tempel liegt da. Keiner macht mehr was. 15 Jahre lang. Und dann greift Gott ein. Im Jahr 520 vor Christus sendet Gott kein Blitz und kein Erdbeben, aber sein Wort. Gott sendet die Propheten Haggai und Sacharja, um zunächst die Leiter und dann auch das Volk selbst zum Weiterbau am Tempel zu ermutigen. In Esra 5, 1 bis 2 lesen wir jetzt den Hintergrundbericht ganz konkret zu unserem Buch des Propheten Haggai. Und damit noch kurz einige Sätze zu der Person des Haggai. Dieser Prophet Haggai hatte eine ganz kurze öffentliche Wirkungszeit. Dieser Prophet hat nur 4 Monate öffentlich gewirkt. In 4 Monaten hält er 4 prophetische Predigten und verschwindet dann wieder vom Schauplatz der Geschichte. Doch obwohl Haggais öffentliches Wirken nur sehr kurz war, hatte sein Dienst doch große Auswirkungen. Denn Haggai durfte etwas ganz Besonderes erleben. Seine Botschaft wurde vom Volk angenommen und umgesetzt. Und das haben nicht viele Propheten erlebt. Und noch ein Privileg wurde Haggai zuteil. Er musste seinen Dienst nicht allein ausführen, sondern er bekam den Propheten Sacharja an seine Seite gestellt. 2 Monate nach der ersten Botschaft Haggais trat der Prophet Sacharja ebenfalls seinen prophetischen Verkündigungsdienst an. Schaut auf diese Übersicht, dann seht ihr die Gegenüberstellung der wichtigsten Daten im Dienst von Haggai und Sacharja und seht, wie das ineinander greift. Und durch dieses prophetische Wort aufgeweckt und ermutigt, ging das Volk jetzt wieder an die Arbeit. Und 4 Jahre später wurde der Tempel dann im Jahr 516
vor Christus, mit einem großen Fest eingeweiht. 70 Jahre nach seiner Zerstörung im Jahr 586 ist er 516 fertig. Großes Einweihungsfest. Von der ersten Deportation 605 bis zur ersten Rückführung 70 Jahre. Von der Zerstörung des Tempels bis zum großen Einweihungsfest 70 Jahre. So präzise erfüllt Gott sein Wort. Das wird beschrieben in Esra 6, Vers 15. Ein Riesenfest bei der Einweihung dieses wiedererrichteten Tempels. Und interessant, der Name Haggai bedeutet übersetzt mein Fest. Sein Leben und Auftrag stand also im Zeichen dieses großen Festes, das mit der Fertigstellung des Tempels verbunden war. Und auch unser Leben als Gemeinde, als Christen, als Gläubige steht unter dem Zeichen eines großen Festes bei der Wiederkunft unseres Herrn zur Entrückung und Vollendung der Gemeinde. Und was wird das erst für ein Fest sein, wenn der geistliche Tempel der Gemeinde vollendet sein wird? Was für ein Fest, wenn der Herr kommt und die Gläubigen aller Zeiten, aller Orten zu sich nimmt? Wir ihn sehen, wie er ist, von Auge zu Auge ins Angesicht. Wenn dieser Leib der Vergänglichkeit abgetan ist, was für eine Freude das sein wird. Leute, wir leben im Zeichen dieses Festes, auf das wir zugehen. Davon sollte man was merken. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du durch deinen Propheten gesagt hast, dass du alles, was du tust, du vorher durch deine Propheten schon verkündigst, ansagst. Herr, dass wir jetzt so spannend erleben dürfen, wie wir in der Geschichte sehen, wie sich das, was du schon vor Jahrhunderten gesagt hast, Stück für Stück ganz präzise erfüllt. Und wir sehen, wie wahr es ist, wenn du sagst, ich, der Herr, bin es, der alles wirkt und keiner sonst. Und Herr, das macht uns so ruhig und so froh. Auch in den Bedrängnissen, in dem Chaos und in dem Furchterregenden dieser Tage. Das macht uns so geborgen in dir. Du bist der Herr der Geschichte. Du setzt Könige ab und ein. Du nimmst sogar die als Werkzeuge, die gegen dich sind. Herr, und du wachst über unser Leben, dass nicht mal ein Haar unseres Hauptes ohne deinen Willen von uns fällt. So sind wir geborgen in dir. Herr, und so wollen wir fröhlich in dem Auftrag stehen, den du uns heute schenkst, an dem Haus deiner Gemeinde mitzubauen, mitzuarbeiten, das nicht brach liegen zu lassen. Und Herr, so bitten wir dich, dass du uns auch, wenn wir jetzt den Propheten Haggai die nächsten Mal uns anschauen, was du da sagst, dass du es hineinsprichst, auch in unser Leben und unsere Gemeinde. Herr, dass wir uns aufmachen. Aufmachen, um zu bauen, um mitzumachen, bis an den Tag dieses großen Festes, an dem du kommst, an dem der Letzte denen zugetan ist und du deine Gemeinde zu dir holst. Auf diesen Tag gehen wir zu, darauf freuen wir uns und bis dahin wissen wir, dass noch manches geschehen muss, aber alles in deinem Plan. Wir beten dich an, Herr, bewahre uns den Frieden. Bewahre uns die Einheit, bewahre uns das Vertrauen, dass wir dich nicht verunehren durch unser Hin und Her rennen wie die Hühner, sondern indem wir bezeugen, wir sind geborgen in dem, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Danke, wir beten dich an. Amen.